RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Ja, Wahnsinn, wie schnell wieder 2 Wochen vergangen sind. Wir sind jetzt hier wieder bei unserem Retail News Flash und diese Woche freuen wir uns besonders über unsere Podcast-Empfehlung von Creative Industry Styria. Heidi, das war doch eine freudige Nachricht. Kannst du mal ein bisschen was davon erzählen?
Ja, diese Nominierung hat uns natürlich sehr, diese Empfehlung hat uns natürlich sehr gefallen, weil es ist ja natürlich immer toll, wenn man so als Podcast, also ich meine, so Neulinge sind wir ja nicht mehr, weil wir haben ja 2021 damit schon begonnen und davor waren wir ja auf Clubhouse aktiv. Aber dennoch, Empfehlungen sind immer Empfehlungen und ich meine, diese von so einer kreativen Institution wie der Creative Industries Styria zu bekommen, gefallen mir als Steirerin natürlich besonders gut und beflügeln uns alle, oder?
Ja, auf jeden Fall, ist doch toll. Empfehlungen sind immer gut. Also das hilft immer sozusagen die Verbreitung zu vergrößern und bekannter zu werden. Ist doch toll. Und es ist ja auch ein gutes Feedback, ne?
Sowieso, ja. Auf jeden Fall. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich und freuen uns auf einen weiteren Austausch, auch mit dieser Plattform. Ich würde sagen, wir starten dann direkt. Wir haben ja wieder knackige News für euch zusammengefasst und let's go mit der ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und in der ersten Kategorie haben wir zwei Schwergewichte. Einmal geht es um die größte Augenoptik. Optikerkette Deutschlands, die Firma Fielmann, und dann geht es um ein paar Trends aus dem Lebensmittelhandel. Fangen wir mal mit Fielmann an, wie gesagt, größte Optikerkette, die haben ihre Halbjahreszahlen hier auf einer Pressekonferenz in Hamburg veröffentlicht. Ja, so ganz in Kurzform, höherer Umsatz, aber auch höhere Kosten und insgesamt bleibt die Aktie unter Druck. Der Brillenanbieter Fielmann konnte seinen Umsatz in den ersten 6 Monaten um 8% auf 854 Millionen Euro erhöhen. Das ist ja schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Der Absatz der Brillen, also wenn man jetzt nur sozusagen die einzelnen Brillengestelle sieht, der stieg von 3,9 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 4,2 Millionen. Soweit so gut, doch gleichzeitig hat man eben auch höhere Kosten für Material und insbesondere Personal gehabt und das hat sich dann eben in den Ergebnissen auch niedergeschlagen und belastet die Marge. Fielmann hat nämlich bis 2025 so eine Ergebnismarge von 16% prognostiziert, liegen aber jetzt im Jahr 2022 erst bei 11%, erst in Anführungsstrichen würde ich mal sagen, ne, da sind die Lebensmittelhändler weit davon entfernt und das ist eben auch der Grund, warum der Aktienkurs da nicht weiter nach vorne kommt, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man da sehr hohe Erwartungen hat, dass der Digitalisierungsprozess von Fielmann noch weiter nach vorne getragen wird, weil die Analysten sagen, ja, man muss ja nach wie vor in einen Laden gehen, um sich die Brille anpassen zu lassen. Oh Wunder, ja. Das muss man in der Tat, aber man hofft irgendwie auf den Durchbruch, dass wie bei anderen Optikern auch, dass die Kette daran arbeitet, dass man online schon viele Prozesse vorverlagern kann, damit das Einkaufen im Store einfacher wird. Ne? Fielmann hat eine weitere Herausforderung gehabt. 21.000 Mitarbeiter haben aber gemeldet, dass sie vergleichsweise hohe Krankenstände bei ihren Beschäftigten haben und deshalb sind eben die Personalkosten gestiegen. Und deshalb hat man jetzt auch, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Gehälter erhöht. Das ist doch schon mal erfreulich, aber es scheint ja auch so der Trend zu sein. Willst du Mitarbeiter haben, musst du mehr zahlen, musst du mehr machen, musst du gute Angebote haben und einen guten Namen als Arbeitgeber haben, sonst sind die woanders, wo auch immer das sein mag. Ja, das war kleine Optika-News. Dann hier so ein paar Trends aus dem Lebensmittelhandel. Also grundsätzlich bedingt durch die ganzen Themen, die wir jetzt haben, Energiekrise, Inflation, Ukraine-Krieg und so weiter, machen sich die Menschen sehr viel Gedanken darüber, wo sie ihr Geld und wie sie ihr Geld ausgeben. Und im Moment gibt es ganz stark einen Shift, dass man Lebensmittel günstiger einkauft. Nachdem man ja in der Corona-Zeit tendenziell merken konnte, dass die Mittelpreislagen so bei Edeka und Rewe stark angestiegen sind. Die Menschen haben viel Zeit zu Hause verbracht und haben eben auch gute Lebensmittel gekauft. Und jetzt schlägt das sozusagen, geht das wieder zurück. Die Discounter boomen und die Artikel, die in den bei Edeka und Rewe unter Eigenmarken angeboten werden, die boomen auch. Der zweite Trend ist, Deutschland kauft Bio, aber auch da gibt es einen Shift, den ich jetzt gleich nochmal erläutern wird. Aber zunächst mal, der Anteil von Bioware ist zwar noch klein, der liegt nämlich bei 7% vom Gesamtumsatz, aber immerhin in den letzten 10 Jahren hat sich der Umsatz von Bioartikeln stetig erweitert und ist von 6 Milliarden auf 16 Milliarden gewachsen. Ja, innerhalb von 10 Jahren, das ist eine lange Zeit, aber das zeigt doch, dass das ein nachhaltiges Wachstum ist und auch nicht mehr so schnell verschwinden wird. Nun haben in der Zeit, in den letzten 10 Jahren, natürlich auch die Discounter ihre Biosortimente stark ausgeweitet. Und das haben die Kunden wahrgenommen und kaufen vermehrt auch Bio bei den Discountern ein. Dieser Boom führt aber dazu, dass dann die klassischen Reformhäuser und Bio-Supermärkte so langsam aber sicher in Probleme kommen. Eine Reformhauskette Bacher zum Beispiel hat jetzt hier Insolvenz angemeldet. Die haben immerhin 100 Filialen. Auch die Handelskette Super Biomarkt hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen müssen, weil die Kunden sich da deutlich bei denen zurückgehalten haben und das woanders kaufen. Ich finde das nicht nur jetzt für uns jetzt im Lebensmittelbereich eine wichtige Meldung, dass 7% bereits ausschließlich Bioartikel sind, sondern ich denke ja immer, dass die Supermärkte sozusagen auch das Musterbeispiel sind, wie sich eventuell auch die Biomode weiterentwickelt. Also organische Ware, die produziert wird. Ich glaube, dass man da sozusagen eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, nur in kürzerer Zeit. Und denke eben auch, dass dort erstmal ein großes Wachstum stattfinden wird, dass aber auch dort die preiswerten Anbieter durch ihre ganzen Maßnahmen am Ende Boden gut machen werden, weil die Kunden eben doch nicht bereit sind, jeden Preis für Bio zu bezahlen. Ja.
Definitiv. Und was man auch sieht, sage ich mal, in den normalen Supermärkten, jetzt zum Beispiel im Spar jetzt in Österreich, ich meine, die haben auch so viel Eigenmarke, die auch schon Bio ist. Ne? Mhm. Das sind immer natürlich die günstigsten Produkte, aber du bekommst ja auch in den normalen Supermärkten, wie gesagt, dann auch die Bioprodukte. Ne? Musst du ja jetzt nicht extra dann in ein Reformhaus oder 100% Bio-Supermarkt gehen, ja, wenn du es auch, sage ich mal, in den normalen Märkten bekommst.
Ja, bei Aldi und Lidl und Netto, da liegen die Bioartikel genau neben den anderen und ja, da siehst du den Unterschied, aber es wird dir angeboten und da wird dann doch schon zugegriffen. Wie gesagt, es sind nur in Anführungsstrichen, könnte man sagen, 7%. Ich finde, es ist gut, dass es schon 7% sind und das Wachstum war über die letzten 10 Jahre nachhaltig, also nehme ich auch an, dass sich das weiter steigern wird. Muss es auch, aber wie gesagt, mit dem Anspruch, die richtigen Dinge zu kaufen, aber auch gleichzeitig sie günstig zu kaufen. Ne?
Eines möchte ich noch dazu sagen, Bio ist ja das eine, aber in den letzten Monaten und seit der Pandemie war ja lokal das neue Bio eigentlich. Mhm. Also die Leute haben ja vermehrt dann geschaut, dass sie lokale Produkte kaufen, die nicht von weit her kommen. Und das ist, glaube ich, natürlich jetzt auch etwas eine Entwicklung, die man nicht ganz vernachlässigen darf.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, das, was man da angestoßen hat, das wird nicht weg sein. Aber es steht natürlich trotzdem alles, was die großen Firmen und Händler machen, wozu sie in der Öffentlichkeit aufgefordert werden, muss dann ja erstmal durch die Kasse gehen. Ne? Und da verhalten sich dann die Kunden durchaus ambivalent, würde ich sagen. Ja, es wird gefordert, aber nicht jeder bezahlt mehr dafür. Ja, zum Schluss noch eine kleine Meldung. Wir hatten mal darüber berichtet, dass Aldi so eine spezielle Textilkollektion gemacht hat. Die hatten sie auch in einigen Stores in so einem Raumschiff-Space auf dem Parkplatz vor dem Store angeboten, hatten wir darüber berichtet. Und jetzt haben sie quasi auch so eine kleine Food-Edition, hat Aldi Süd aufgelegt. Im typischen Aldi-Look, also wenn man sich die Fotos anguckt, dann sind das eben diese typischen Aldi-Farben und Streifen, also das ist nicht verstecken, sondern anders aussehen, sondern das ist Aldi in Farbe und Inhalt und allem drum und dran, und haben da eine separate und limitierte Eigenmarktproduktlinie aufgesetzt unter dem Namen Limited Edition. Aldition, ne?
Süß.
Ja, ob die Schwesterfirma Aldi Nord das auch macht, das ist noch nicht klar, aber die gucken sich sowas ja auch immer an und folgen dem und eventuell machen sie es nicht.
Ja, das ist sicher cool. Ich meine, das ist auch richtig hipster. Wir haben eh schon öfter mal über solche Supermarkt- oder Aldi-Special Collections berichtet, und ich erinnere mich dann immer nur zurück, was ich auch, glaube ich, schon irgendwann mal im Podcast erwähnt habe, die Schlangen, die ich mal in Berlin, in Friedrichshain, vor einem Aldi-Store gesehen habe, weil da auch gerade so eine Limited Collection ja rausgekommen ist. Und ich dachte mir, die stehen vom Berg hin. So lang war die Schlange, um da an die Aldi-Collection ranzukommen.
Ja, ja, genau.
Witzig zu beobachten.
Ja.
Von der Aldition switchen wir jetzt mal wieder ein bisschen auf Luxury, und da war es sehr spannend zu sehen, dass sich Farfetch und Richemont jetzt nach längerer Zeit einig geworden sind. Und zwar hat sich nämlich in 2018 der Genfer Luxuskonzern Richemont die Kontrolle über Juxnet Aparté gesichert, um Richemont-Marken wie KT und IWC auch einen Schub im E-Commerce dahingehend zu geben. In all den Jahren ist es Richemont aber nicht gelungen, jetzt mit dieser Plattform erfolgreich zu sein. Und der Präsident Johann Ruppert sattelt jetzt um und knüpft sozusagen peu à peu Bande mit Farfetch, um auch in China weiter voranzukommen. Und jetzt eben, wie gesagt, nach längeren Verhandlungen sattelt er jetzt komplett auf Farfetch um und wird dabei nicht nur Aktionär, sondern nutzt mit seinen Marken dann auch die Farfetch-Technologien und wird E-Concessions auf Farfetch eröffnen. Aus finanzieller Sicht dürfte sich dieser Einstieg bzw. die Übernahme vom Juxnet Aparté in 2018 auch nicht wirklich gelohnt haben. Denn damals haben sie diese Plattform auch von der Börse genommen. Und Juxnet Aparté schreibt jetzt Anteile ab, die Richemont noch in den Büchern stehen hat, mit einer Wertberichtigung in Höhe von 2,7 Milliarden Euro.
Oh.
Was jetzt ja auch kein Kleingeld ist.
Ja, nicht wirklich.
Nee. Farfetch übernimmt jetzt im ersten Schritt 47,5% an Juxnet Aparté, und der Unternehmer Mohamed Alaba, dem unter anderem auch die Dubai Mall gehört und der Juxnet Aparté auch als historischen Partner in den Golfstaaten vertreten hat, steigt mit 3,2% ein. Und im Gegenzug wird Richemont mit Farfetch-Aktien bezahlt. In einem ersten Schritt wird Richemont dabei 13% an Farfetch halten. Und der Genfer Luxuskonzern hat dann das Recht, Farfetch in 3 bis 5 Jahren die restlichen Anteile oder Aktien von Juxnet Aparté auch zu verkaufen, sofern der Online-Händler Gewinne schreibt. Das plant Richemont aber dann schon in den kommenden 12 Monaten. Da wollen sie eigentlich dann schon die Mehrheit an Juxnet Aparté abgeben. Ja, macht aus strategischer Sicht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, Farfetch ist da ja wirklich auch der Rangführer, was, sage ich mal, Luxus-E-Commerce angeht. Und das wird dem jetzt auch nochmal, sage ich mal, einen Aufschwung geben. Und Farfetch sichert sich dahingehend dann ja schon eine große Marktmacht auch in dem Bereich.
Naja, das und im Online-Bereich ist es ja sehr wichtig, dass man da zu den Top 3 gehört, ja, weil wenn die Menschen irgendwie online einkaufen wollen und suchen, dann muss man sich irgendwie so positionieren, dass sie gleich bei Online-Luxus an Farfetch denken und das eingeben, bevor sie auf einer anderen Plattform landen.
Definitiv. Und ab dann wird es dann wahrscheinlich auch KT-Uhren, weiß nicht, ob das schon vorgab, aber wahrscheinlich nicht, ne? KT- und IWC-Uhren dann auf Farfetch zu kaufen.
Ja.
Auch erfolgreiche News. Wir haben ja auch in den letzten Podcast-Folgen wieder von Rekordquartalen berichtet. Es freut mich, dass wir da wieder jetzt anschließen können. Und zwar mit dem amerikanischen Lifestyle-Einzelhändler Urban Outfitters, der für das erste Halbjahr 2022 einen Umsatzplus von über 7% berichtet. Und dies wurde eben durch Rekordwerte auch wieder im zweiten Quartal des Jahres ermöglicht. Das Unternehmen, das ja in Philadelphia sitzt, erklärt, dass es in den ersten 6 Monaten, also in das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli, ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% auf 2,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet. In dem Portfolio des Einzelhändlers sind ja mehrere Marken. Und das jetzt mal aufgeschlüsselt auf die diversen Marken, stieg jetzt beispielsweise der Nettoumsatz bei Anthropologie, im Einzelhandel um 12% und bei Free People Group um 11%. Urban Outfitters selbst als Marke verzeichnet dahingegen einen Rückgang um 4%. Und bei Nulli stieg der Umsatz um 33,9 Millionen US-Dollar, was auch auf einen deutlichen Anstieg der Mitglieder zurückzuführen ist. Das kann man dann auch wiederum auf die Kanäle aufteilen. So verbessert sich der Umsatz im Einzelhandel insgesamt um 6% bei allen Marken jetzt der Gruppe. Und auf vergleichbarer Fläche, also flächenbereinigt, um 5%. Im Großhandel ergab sich ein Plus von 3%, was, sage ich mal, auch durch den starken Anstieg von 6% bei Free People Group auch unterstützt wurde, natürlich. Und den Rückgang bei Urban Outfitters in diesem Kanal dann wieder ausgeglichen hat. Das Unternehmen verzeichnet dann für diesen Berichtszeitraum insgesamt ein Ergebnis von 59 Millionen US-Dollar. In der ersten Jahreshälfte eröffnet das Unternehmen insgesamt 16 neue Einzelhandelsstandorte, 11 davon von der Marke Free People, 2 unter dem Urban Outfitters Banner und 1 Menus und Venues Restaurant. Im gleichen Zeitraum schloss der Konzern dafür 2 Verkaufsstellen von Urban Outfitters, 1 von Free People und 1 von Anthropologie.
Da bin ich schon gleich bei der nächsten Meldung. Das Statistische Bundesamt hat gerade die Zahlen für Deutschland im Textilbereich veröffentlicht und die sehen eigentlich nicht so gut aus. Also für die Zeit bis Ende Juni und das da gesagt vorab, der Juli, August, die sahen alles andere als besser aus, sondern sogar eher noch schlechter. Aber hat der stationäre Modehandel, also der stationäre, im ersten Halbjahr knapp 14% weniger umgesetzt als im Vor-Corona-Jahr 2019. Im Sportbereich sah das anders aus, da gab es sogar ein Plus von 10%. Gegenüber 2021 sehen die Zahlen natürlich super aus, da hat man Umsatzplus von 78% erzielen können, aber das ist natürlich, hatten wir ja schon mehrfach gesagt, muss man immer aufpassen, da gab es ja letztes Jahr bis Mai, gab es ja Schließungen, Lockdowns und so weiter, deshalb sind die Zahlen nicht vergleichbar und deshalb immer der Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 und wie gesagt, da ist es im Stationärbereich bei minus 14%. Die Gewinner, der Gewinner der Corona-Jahre ist und bleibt der Versand bzw. der Online-Handel. Die Internethändler sind beim Umsatz gegenüber 2021 zwar um 6,5% zurückgegangen, das ist klar, weil da hat sich sozusagen die Aufhebung gegenüber dem Lockdown ja anders verhalten, ne? Genau andersrum. Aber gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 haben sie jetzt einen Umsatzzuwachs in Höhe von 38,6% zu vermelden. Also in Kurzversion, online im Textilbereich wächst, Sport besonders stark, der Stationärhandel hängt hinten dran und die Händler, die es dann nicht schaffen, Umsätze sozusagen, die sie im Stationärbereich verlieren, durch Online-Aktivitäten zu kompensieren, die haben ein kleines Kosten-Umsatzproblem.
Wolfgang, dazu möchte ich noch anmerken, man merkt es auch in der Umgebung und überall, wo man hinschaut, viele sind aber auch noch nicht aufgewacht, viele tun aber auch nichts und kommen nicht in die Gänge. Ja. Wie gesagt, wenn ich mir die lieblosen Auslagen anschaue zum Teil und wenn ich mir die Betreuung, die Kundenbetreuung mir anhöre und meine Testgänge da mache, auch im ersten Bezirk. Also wie gesagt, es geht noch besser, sage ich jetzt einmal, wenn man sich auch bemüht. Und natürlich, es ist nicht nur der Onlinehandel der Böse, sondern man muss auch selber in die Gänge kommen. Und das ist, glaube ich, die Message, die nicht oft genug gesagt werden kann.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und dazu kommt dann noch so die digitale Weiterentwicklung. Das ist auch so zwiespältig, ne? Die eine Hälfte der Händler macht sehr viel, darüber kann man berichten. Wir haben auch schon ganz, ganz viele Beispiele gesehen und gehört. Ich war auch letzte Woche auf einer Konferenz und habe da sehr viele positive Beispiele gehört. Und auf der anderen Seite, die andere Hälfte, das sind wahrscheinlich auch die, die ihre Auslagen da nicht im Griff haben, die einfach denken, naja, das wird schon von alleine alles wieder kommen, aber von alleine kommt gar nichts, von alleine kommt nur derjenige, der die Tür irgendwann mal abschließt und sagt, bitte geh nach Hause.
Wer auf jeden Fall in die Gänge kommt, ist die nächste Marke, von der wir gleich berichten. Aber ich würde sagen, das in unserer nächsten Kategorie.
Neue Öffnungen und neue Formate.
Genau. Und wir sind jetzt in Berlin. Da tut sich ja immer einiges. Und spannend zu sehen, nämlich die französische Marke Lacoste ist hier super kreativ. Und eröffnet hier das weltweit erste Le Café Lacoste mit Pariser Vibes mitten in Berlin-Mitte. Und zwar hier kann man auf 150 Quadratmetern, und zwar auf der neuen Schönhauser Straße 8, immer wechselnde, limitierte Kollaborationen mit anderen Marken und Künstlern entdecken. Das soll dann auch jedes Mal eine andere Community ansprechen. Und auch unterstreichen, wie facettenreich Lacoste sein kann, wie groß die Relevanz und Credibility auch in den verschiedenen Communities ist. Es ist auch vom Design her, ja, klassisch Pariser Interior, dann gepaart mit urbanen und industriellem Store-Design, also sage ich mal so ein Mix-and-Match-Clatch, der in Berlin auf jeden Fall auf Zuspruch finden wird. Ähnlich auch jetzt wie in diversen anderen Stores, von denen wir auch immer wieder berichten, wird der Concept Store auch mal eine Skatehalle hosten, mal einen Yogaraum oder auch als Konzertsaal zur Verfügung stehen. In a nutshell ein Open Space für die ganze Lacoste Community. Ähnlich wie auch in H&M Mitte Garten gibt es auch einen Innenhof der ist halt mit nicen Sitzmöbeln dann dekoriert und da kann man dann auch französische Magazine finden und Schachbretter, kann man dann einen Nachmittag wie im Jardin du Luxembourg im Café Lacoste genießen. Natürlich werden dann auch Specialty-Coffee serviert, Croissants, Pain au Chocolat. Und um dabei die höchste Qualität zu garantieren, arbeitet Lacoste auch mit ausgewählten lokalen Kaffeespezialisten zusammen. Und für den ersten Standort hier in Berlin hat sich Lacoste einen Berliner Newcomer ausgesucht. Was genau oder welche Marke konnte ich jetzt nicht meiner Recherche entnehmen, aber ich fliege eh morgen nach Berlin. Ich hoffe, ich komme dazu auch in Berlin Mitte vorbeizuschauen und berichte dann auf jeden Fall, wie gut der Café da ist und wie dieses Store-Konzept geworden ist.
Und Die neue Schönhauser Straße, die sowieso, die hat sich gut entwickelt in der letzten Zeit. Und wie du schon gesagt hast, schief gegenüber ist ja H&M Berlin Mitte Garden, einer meiner Lieblings-H&Ms überhaupt. Und ja, bin auch in eineinhalb Monaten in Berlin und auch ich werde mir das anschauen und bin schon ganz neugierig. Super, dass du diesen Bericht gefunden hast, Anna.
Ja, ich bin auch gespannt. Und wir bleiben in Berlin. Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein kreativer Store, aber auch ja, spannend, vor allem fürs Boulevard. Und zwar Nike. Nike wird auf insgesamt rund 950 Quadratmetern, die sich dann übers Erdgeschoss, so wie das erste Obergeschoss, erstrecken, in das Einkaufszentrum Boulevard Berlin ziehen. Und genau. Die Sportmarke wird damit den Fußabdruck in der deutschen Hauptstadt dann auch weiter vergrößern. Das ist dann der dritte Store von Nike in Berlin und die Eröffnung ist für Herbst diesen Jahres angesetzt. So gibt das französische Immobilienunternehmen Klépierre bekannt, die das Boulevard ja auch managen. Und Nike hat ja insgesamt 14 Stores in Deutschland und davon ist der Großteil in Outlets. Jetzt in MacArthur Glen Outlets ist Nike ja beispielsweise in einem Designer-Outlet Ochtrup, Neumünster. Berlin im Designer-Outlet sind sie auch, aber nicht im Designer-Outlet, sondern als Standalone. Und ja, schön zu sehen, dass sie auch Full Price weiter Gas geben. Gut, auch eine große Marke, nur nicht so erfolgreich, will auch wieder ihren Fußabdruck nicht in Berlin, sondern in Asien weiter vorantreiben, nämlich Esprit. Die planen dahingehend ein Comeback und wollen sich, sage ich mal, von der Fast-Fashion-Strategie abwenden. Mit der sie es nicht ganz geschafft haben oder ja gar nicht geschafft haben, mit Marken wie Zara und H&M in Konkurrenz zu treten oder den Kampf aufzunehmen. Jetzt konzentriert sich Esprit auf qualitativ hochwertigere Kleidung, die zwar teurer ist als Fast Fashion, aber dafür nachhaltiger, eClore. Und außerdem kehrt das Unternehmen jetzt wieder nach Asien zurück, nachdem es Anfang 2020 alle 56 Filialen in der Region aufgrund der Covid-Pandemie geschlossen hatte. Und was mich da eigentlich am meisten gecatcht hat, war nämlich, darauf bin ich dann auf diesen Bericht dann auch gestoßen, diese Pop-Ups, die sie da gerade öffnen, schauen nämlich mega interesting aus. Man würde dann am ersten Blick gar nicht denken, dass es ein Esprit-Store ist. Im April diesen Jahres wurde dann ein solcher Pop-Up in Seoul eröffnet. Und nächsten Monat, also dann im September diesen Jahres, soll ein Flagship-Outlet in Hongkong im Einkaufszentrum Causeway Bay eröffnet werden. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem E-Commerce, gibt Esprit bekannt. Aber das Unternehmen möchte mindestens einen Signature-Store in den asiatischen Schlüsselmärkten dann immer haben, zusätzlich, wo es dann eben auch online präsent ist. Esprit hat ja bereits Online-Plattformen in Südkorea, Hongkong, Taiwan und auch auf den Philippinen eröffnet und plant bis zum Ende dieses Jahres auch auf das chinesische Festland zu gehen oder online zu gehen, nach Singapur und auch nach Thailand. Ja, somit ändert Esprit die Strategie zu einem Zeitpunkt, Wolfgang hat das ja auch gesagt, Bio und nachhaltigere Mode, wo, sage ich mal, auch diese Fast-Fashion-Modelle immer mehr in Kritik geraten. Mhm. Und das Unternehmen, das in den 80er und 90ern zu einem weltweiten Begriff wurde, hofft damit jetzt auch mit einem sauberen und jugendlicheren Image wieder an die Glanzzeiten mit zweistelligen Wachstumsraten anzuknüpfen.
Ja, das wird nicht einfach. Also der Name Esprit ist ja sehr bekannt, aber der ist eben auch belastet, ne? Und bei vielen Kunden steht das für eine gepflegte Langeweile. Ja. Weil, ja, das muss man ja leider sagen, ne? Also, und aus der Ecke, aus der Nische wieder rauszukommen, das versucht ja auch Benetton und das versuchen auch andere. Und das ist, das Gedächtnis der Kunden ist manchmal sehr, sehr lang.
Ja, und wir bleiben gleich in Asien und wir bleiben gleich dabei, dass eine globale Brand den asiatischen Markt einnehmen will oder die Gen Z zumindest, um das, um die Beziehung mit den Verbrauchern und ja, die Beziehung mit den Verbrauchern zu fördern. Und zwar ist das Levi Strauss, also Levi's. Der Levi's Space wurde jetzt vor kurzem im Herzen von Shanghai in stilvollen Einkaufsviertel und beliebtem Treffpunkt der Gen Z, der Yuyan Road, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eröffnet und ist jetzt ein Pop-up für 6 Monate. Das Besondere ist natürlich jetzt, abgesehen von der Produktlinie, alles, was geboten wird, auch die Umgebung, also sprich der Raum. Das ist ein Haus aus dem 20. Jahrhundert mit atemberaubender Architektur des alten Shanghai. Es ist zweistöckig und erweckt das moderne Design der Marke Levi's zum Leben und schafft dadurch auch natürlich mit Veranstaltungen wie Einführung neuer Produkte, Handwerker-Workshops, Netzwerktreffen, ein intensives Erlebnis für die chinesischen Verbraucher. Also man will halt die Gemeinschaft fördern. Von der authentischen 501 Jeans hin bis zu futuristischen Metaversen und NFTs bietet der Space ein erhöhtes und eindringliches Erlebnis. Das bildet und auch unterhält natürlich. Begonnen hat dieser Levi's Space mit einem 501-Projekt. Und das hat schon den Grund, weil die 501 Jeans feiert im nächsten Jahr den 150. Geburtstag, man beachte. Und da war es natürlich an der Zeit, dass man dem jungen chinesischen Publikum diese Brand, diese Marke wieder näher bringt. Levi Strauss wurde ja 1853 bereits in San Francisco gegründet. Und ja, also man versucht jetzt natürlich wieder auf einen anderen Markt und andere Verbraucher zu stoßen. Ja, von Asien kommen wir wieder retour nach Europa. Und was ihr vorher schon gesagt habt, mit Nachhaltigkeit, mit den Produkten, mit Second Life für Produkte, ja, da gibt es jetzt auch in London etwas Neues. Und zwar der Online-Anbieter von Multimarken und Pop-Up-Stores, also Stores, der Lone Design Club, begann als Gorilla-Lösung für nachhaltige Marken. Nächste Woche eröffnet das Unternehmen, das sich selbst quasi als Gegenmittel zur Fast Fashion bezeichnet, seinen bisher ehrgeizigsten Pop-Up-Laden, einen rund 840 Quadratmeter großen Raum mit 62 Marken in der beliebten Londoner Regent Street. Also ich bin in 2 Wochen dort, die werden wir das dann anschauen und bin schon ganz gespannt, wie dieses Conscious Concept Store Konzept quasi aussehen wird. Und er ist ja den ganzen September über geöffnet und unabhängige Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Marken wird dort das Produktportfolio sein, die alle von der unabhängigen Compliance-Plattform Compare Ethics auf ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen hin überprüft wurden. Mit dabei sind auch Soyo, das Deliveroo der Kleiderreparaturen, und die Verleihplattform Rotaro. Die Non-Profit-Organisation Fashion Revolution wird Bildungsveranstaltungen anbieten. Web3-Kunden können über den Metaverse-Partner The Immersive Kind bei Avatar einkaufen. Also von diesem Metaverse-Partner haben wir auch schon öfter mal berichtet. Marken wie Chinti und Barker, Senja bei Maddy, ein Favorit der Gen Z, und Birdsong sind ebenfalls mit dabei. Also wer nach London kommt, macht sicher Sinn, dort sich das anzuschauen und in die Regent Street zu kommen und einmal eine neue ein neues Store-Erlebnis zu bekommen.
Super spannend. Bin ich sehr froh, dass du dann auch bald in London bist und da live Fotos schießen und Bericht erstatten kannst.
Das werde ich ganz bestimmt. Wir haben von Pop-Ups immer wieder gesprochen und natürlich auch von Pop-Ups in der Gastro-Bereich, also sprich Cafés, natürlich von Pop-Up-Shops etc. Nun gibt es ein neues Pop-Up-Konzept von Douglas mit Kylie Cosmetics. Und zwar ist das die Kylie Cosmetics Glam House Tour. Die hat jetzt, die verbindet die On- und Offline-Welt und mit einer digitalen, analogen Aktivierungsmechanik wird die Community in die Kylie-Welt gebracht und spannende Veranstaltungen werden für die Zukunft vorbereitet. Für alle Fans der weltberühmten Reality-Stars und Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner hielt eben im August ein ganz besonderes Erlebnis, war ein ganz besonderes Erlebnis am Start bei dieser Tour, die in den deutschen Metropolen Berlin, Oberhausen und Viernheim stattfand, hatten Fans die einmalige Chance, die Welt zu entdecken. Es wurden die Türen geöffnet für Pop-Ups, um Fans in verschiedene Bereiche zu bringen, zu verwöhnen, darunter auch ein Beauty-Date mit Make-up-Künstlern etc. Es gab eine Creator-Challenge, wo man dann auch Fotospots machen konnte. Natürlich gab es auch Gewinne und so versucht man natürlich jetzt eben beide Welten miteinander zu verbinden, auch in der Kosmetikwelt. Wir sind bereit für die nächste Kategorie.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, und in der nächsten Kategorie sind wir in New York, nach New York gereist und in New York gelandet, wenn man so will. Wenngleich dieses New York auch im Metaverse sein kann. Das 2010 in New York City gegründete Unternehmen Handsome schafft ein Gleichgewicht zwischen präziser Handwerkskunst und Werten in den Bereichen Unisex-Schmuck, Kleidung und ausgewählten Haushaltswaren. Inspiriert von den großen Weltstädten, heißt es auf der Webseite, werden die Produkte dementsprechend gestaltet. Wir bringen Funktionalität und Spaß in das tägliche Leben. Der Lebensstil, den Sie teilen, hat etwas von Fernweh. Schmuck dient als Erinnerungsstück, Kerzen simulieren das Reisen zu Hause und die Kleidung fördert die Bewegung. Und diese Kollektion wurde jetzt verkauft. Die T-Shirts, die gibt es in weiß und schwarz für 55 US-Dollar, Kapuzenpullover 135 Dollar und die Bivell-Kerze für 55 Dollar mit den Duftnoten von Eiche, Amber, Walnuss, Orangenschale. Und warum das so schön ist, ist die Gründer sagen, die psychische Gesundheit ist ein großer Schwerpunkt für uns mit unserer Bivell-Botschaft, die eben auf der Kerze, auf dem Gefäß zu finden ist. In der Pressemitteilung heißt es auch, dass dies eben ein kleiner Touch sei als Erinnerung, dass man sich Zeit für Erdung und Ausgeglichenheit außerhalb des digitalen Raumes nimmt, weil dass man halt nicht in dieser digitalen Welt zu viel Zeit verbringt und dort quasi sich verliert. Und ist auch natürlich nicht unwichtig, wenn eine Brand wie Handsome das in einer Presseaussendung verkündet. G-Money, ein NFT-Investor aus Puerto Rico, hielt den Rekord für den teuersten Kryptobank im Jahre 2021 im Jänner. Sein richtiger Name und seine Identität sind ja unbekannt. Er war Teil der ursprünglichen Zusammenarbeit zwischen Board Ape Yacht Club und Adidas. Darüber haben wir berichtet. Außerdem half er Visa beim Kauf ihres Kryptobank, was damals ja eine große Neuigkeit war. Bevor er hauptberuflich in den NFT- und Kryptobereich wechselte, war G-Money 15 Jahre lang Aktienhändler. Und nun hat er mit IYK 9DCC, das ist die allererste kryptonative Luxushaus Vorstellung und die erste Lifestyle-Plattform, die auch von ihm geleitet wird und eine tolle Sammlung feiner, vernetzter Produkte sowie ein kryptonatives Haus, das Luxus definiert und mit dem Geist von G-Money entsteht. Also quasi ein Luxuskaufhaus für Style und tolle Dinge in der Online-Welt, wenn man so will. Dieses Netzwerk ist eine Gruppe von Gleichgesinnten, die aus dem Krypto-Bereich kommen und nach einer Luxusmarke suchen, der sie vertrauen und die sie unterstützen können. 9DCC-T-Shirts wurden am 23. August exklusiv für die Community von G-Money zu einem Preis von 0,3 Ethereum geprägt. Insgesamt werden 1111 der Iteration O1 NFTs zur Verfügung gestellt. Es gibt 6 Looks, also 6 verschiedene Looks. Jeder Look steht für eine andere Größe, besticht durch seine schlichte Eleganz und einem dezenten, hochverdichteten Siebdruck des 9DCC-Logos im Nacken und dem gewebten 9DCC der Mast-Level. Es ist überdimensional geschnitten, also eigentlich überdimensionale Bassform, aus gestrickter, gekämmter Baumwoll, also aus Baumwoll-Jersey. Und ganz stolz hergestellt in Los Angeles in den USA, wie man lesen kann. Es ist, also die Iteration O1 ist das erste Networked Product von 9DCC. Was heißt das? Das T-Shirt ist mit einer neuesten drahtlosen Verbindungstechnologie mit kurzer Reichweite ausgestattet, die es ermöglicht, mit einem Mobiltelefon zu scannen, um den dazugehörigen NFT zu erhalten. Diese einmalig generierte Token steht für Eigentum, Authentizität, historische Herkunft und eingebetteten Nutzen durch die Web3-Anwendungen und Ökosysteme. Also spannende Geschichte.
So viel wieder aus dem Metaverse. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf unsere letzte Kategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Ja, in der letzten Kategorie, da gibt es eine kuriose Diskussion im Netz über IKEA und den Verkauf von Pommes frites. Angeblich hat IKEA gelauncht, dass sie aus gesundheitlichen Gründen auf Pommes zukünftig verzichten wollen, weil sie sagen, das verursacht in der Verarbeitung und Zubereitung 4-mal so viel CO2 wie eine Portion Salzkartoffeln. Und durch eine bewusste Ernährung und den Verzicht von Pommes kann man zur Reduzierung der Treibhausgase beitragen. Naja, also das hat dann wohl nicht jedem gefallen und dann wurde das heftigst diskutiert und IKEA sah sich dann gezwungen, offiziell mitzuteilen, dass Pommes frites kein fester Bestandteil des nationalen Gastronomieangebotes sei und dass es den lokalen Standorten obliege, ob sie die Pommes aufnehmen oder nicht. Und eben das hätte sich eine einzelne Filiale in Deutschland gegen die Pommes und für Salzkartoffeln entschieden, nicht aber die IKEA-Landesorganisation. Und so wird es wohl weiter die Pommes geben. Also das scheint mir irgendwie so eine scheinheilige Kampagne gewesen zu sein. Wer weiß, ob das nicht auch gedacht war, um den Verkauf von Pommes bei IKEA wieder anzukurbeln. Ne?
Noch ein letztes Mal, bevor es nicht mehr gibt.
Ja, genau. genau. Ja. So, aber sehr spannend finde ich auch die Meldung, jetzt diese Tage ist der internationale Tag des Toilettenpapiers. Also habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber man wird ja immer schlauer. Das hat diesen Tag hat die deutsche Papierindustrie erfunden und sie warnt an diesem Tag vor Engpässen beim Klopapier. In der gegenwärtigen Energiekrise ist unsere oberste Priorität die Sicherstellung der Versorgung der Menschen mit diesem wichtigen Gut. Aber man müsste auch hier sozusagen aufpassen, dass man die Versorgungssicherheit leisten könnte. Und die Preise hätten sich bei Klopapier jetzt auch schon wieder deutlich erhöht. Ich weiß nicht, ob das sozusagen nicht ein Aprilscherz ist. weil das ist bitte sehr nicht nachzuvollziehen, aber es steht in den Medien und wir haben es dann mal hier aufgenommen, ne? Weil wir hatten ja auch vorberichtet, dass Klopapier knapp wird.
Eben, ja. Damit kann man nur sagen, viel ja. Spaß am Klo,
ja.
Vielleicht ja auch mit unserem Podcast, wir sind jetzt wieder am Ende angekommen, danke, dass ihr wieder zugehört habt, wir freuen uns auf Feedback und auch auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Ja, und bleibt uns wohl gesonnen und guten Sommerausgang.
Baba.